Fratelli e sorelle carissimi, annunzio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam, eminentissimum ag reverendissimum Dominum, Iosephum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
So klang es am 19. April 2005, als Kardinal Protodiakon Jorge Arturo Medina Esteves gemäß der päpstlichen Wahlordnung auf den Balkon der Petersbasilika trat. Am zweiten Wahltag, nur 26 Stunden nach Beginn des Konklaves, hatten die Kardinäle Josef Ratzinger zum 265. Papst der Geschichte gewählt, im vierten Wahlgang. Unerwartet früh war es 17.49 Uhr, als weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtina aufstieg. Um 18.04 Uhr begannen langsam die Glocken von St. Peter und schließlich ganz Roms zu läuten und die frohe Botschaft zu verkünden. Gegen 18.50 Uhr trat der neue Papst zum ersten Mal vor die Gläubigen. Von der Benediktionsloggia des Petersdoms aus winkte er in die begeisterte Menge, scheu, aber lächelnd und sichtlich bewegt. Kurz und bescheiden war seine erste Rede als Benedikt der 16.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II.
Liebe Brüder und Schwestern, nach dem großen Papst Johannes Paul II. Haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn.
Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire.
Aber die Tatsache, dass der Herr auch mit unzureichenden Werkzeugen zu arbeiten und zu handeln weiß, gibt mir Trost und ich vertraue mich besonders euren Gebeten an, in der Freude des auferstandenen Herrn und im Vertrauen auf seine stete Hilfe.
Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti.
Lass uns weiter vorangehen, der Herr wird uns helfen, auch Maria, seine heiligste Mutter, ist mit uns.
Grazie.
Drei Stunden nach dem ersten weißen Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle haben vier Kardinäle aus Deutschland im Campo Santo Teutonico ihre ersten Eindrücke aus dem Konklave und von Papst Benedikt XVI. Preisgegeben. Vor rund 200 Pressevertretern standen die Oberhirten Lehmann, Sterzinski, Wetter und Meißner Rede und Antwort. Birgit Pottler war für uns dabei.
Freude und Dankbarkeit.
Empfinde der Berliner Kardinal Georg Sterzinski. Die gelösten Gesichter der vier wahlberechtigten Kardinäle aus Deutschland sprechen Bände. Gott sei Dank, meinen sie, gab es das Ergebnis schon im vierten Wahlgang. Josef Ratzinger ist Papst Benedikt der 16. Alle vier haben gratuliert. Und sie wünschen ihm, sagt Sterzinski,
dass er die Ruhe, die innere Klarheit bewahren kann und dass es physisch auch schafft, das durchzuhalten, was er bisher für die Kirche als Präfekt der Glaubenskongregation gemacht hat, dass er das jetzt auch im neuen Amt tun kann.
Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann, als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, hatte er zum Treffen eingeladen, würdigt den neuen Papst als begnadeten Theologen und Garanten der Festigkeit des Glaubens.
Wir haben in Deutschland eigentlich immer ein sehr negatives Ratzinger-Bild gehabt, das dem Theologen Ratzinger und auch seinen Leistungen in der Glaubenskongregation überhaupt nicht entsprach. Ich kenne ihn seit 1962, seit dem Beginn des Konzils. Ich habe immer wieder gesagt, wir haben ein sehr begrenztes Bild und das werde ich unaufhörlich weiter sagen. Das muss ja nicht heißen, dass man in allen Einzelfragen von Kirchenpolitik, von Einschätzung der Lage übereinstimmen muss. Das hat er auch nie verlangt.
Nach dem Habemus Papam hatte der Papst die Kardinäle zum gemeinsamen Abendessen eingeladen.
Ehe wir rausgegangen sind auf die Lodge, hat er gesagt, lasst uns doch zusammenbleiben, dass wir heute Abend zusammen Abendbrot essen. Aber es war eine so wirklich Bombenstimmung.
Im Gästehaus St. Marte gab es einfache Küche an diesem Abend, erzählt der Kölner Kardinal Meisner. Salat und Bohnensuppe.
Und so mit weißen Bohnen, da haben die das zu Ehren des neuen Papstes gemacht, weiße Bohnen. Und dann gab es ein Schnitzel. Und da gab es rote Rüben und Bohnen dazu.
Doch zum Abschluss ungeplant einen Nachtisch und ein Glas Sekt. Wir waren richtig ausgelassen, bekennt der Kölner Kardinal.
Wir hatten eine Stimmung wie fröhliche Kinder, die mit ihrem Vater zusammen sind.
Von allen war offensichtlich die Anspannung abgefallen. Doch Meisner und die anderen erzählen aufgeregt von den Minuten nach der Stimmauszählung und die Spannung ist plötzlich fast mit Händen greifbar.
Es hat mich selten etwas so getroffen wie von Minute zu Minute eine Last auf einen Menschen gelegt wird, der sich nicht entziehen kann. Der Papst hat das angenommen mit den Worten, dem Heiligen Geist gehorsam, sage ich zu dem Votum der Kardinäle ja. Und das ist schon ein bewegender Augenblick. Ich habe kein Wort rausgebracht. Es hat mich so erschüttert. Und dann hat der Papst zu mir gesagt, du, ich komme nach Köln.
Meisner ist froh, aber nicht nur er. Neben ihm sitzt ein Landsmann des neuen Papstes und dem steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Kardinal Friedrich Wetter, Erzbischof von München und Freising.
Wir freuen uns natürlich, dass der Heilige Vater aus München kommt. Ja. Ich bin stolz darauf. Und ich bin sicher, er hat ja seine Wurzeln tief in Bayern, dass diese Verbundenheit aus jetzt, nachdem er auf dem Stuhl Petri sitzt, erhalten bleibt. Und vielleicht können wir auch ein bisschen mithelfen, die Last zu tragen und aus der heimatlichen Verbundenheit ihn Kraft schöpfen zu lassen.
Papst Benedikt XVI. Stammt aus Bayern. Für den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber war die Papstwahl daher ein ganz besonderes Ereignis. In seinem Büro in der Staatskanzlei in München hat Stoiber den ersten Auftritt des Papstes mitverfolgt. Bange Minuten seien es gewesen zwischen weißem Rauch und dem Habemus Papam, sagt Stoiber.
Als es dann bekannt gegeben wurde, da war ich wirklich wie selten in meinem Leben bewegt über dieses große Ereignis, das ein so wunderbarer Mensch, ein so gescheiter Mensch, ein so einfacher Mensch aus Bayern, aus Deutschland, der neue Papst wird und auch sein Name Benedikt XVI. Weist ja wohl darauf hin, dass er ganz besonders auch für den Frieden, für den Dialog, für die Verbindung der Völker eintreten wird und kämpfen wird, wie das ja auch sein großer Vorgänger getan hat.
Ein Jahr danach, am Montag dieser Woche, plauderten vier deutsche Kardinäle munter in der ARD-Talkshow Beckmann. Kardinal Karl Lehmann muss nicht lange überlegen, was er damals fühlte.
Also ich bin immer noch beeindruckt von dem Augenblick, als die Wahl vollzogen war, er gefragt worden ist, ob er die kanonisch gültige Wahl annimmt.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo er Ja sagte, war er Papst mit allen Vollmachten. Alles, was nachher kommt, Amtseinführung und so fort, es ist nur feierliche Ausgestaltung. Und das ist schon unglaublich, da brauchte es keine Reihe, da brauchte es nichts mehr anderes, die Wahl und sein Jahr.
Kardinal Walter Kasper kennt den Pontifex seit den 60er Jahren, aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Als Kollegen an der Uni Münster, aus Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz und natürlich durch die Zusammenarbeit in der Kurie selbst. Bis zum Beginn des Konklaves waren die beiden deutschen Kurienkardinäle Nachbarn im selben Palazzo an der Piazza della Città Leonina. Als Mensch habe sich der Papst kaum verändert, so Kasper.
Das Eindrucksvolle bei ihm ist, dass er absolut natürlich und bescheiden, man könnte fast sagen demütig geblieben ist in seinem Amt. Das war bei mir ähnlich wie bei Kardinal Lehmann. Ich habe ihn auch zuerst mit Heiligkeit, Heiliger Vater, sagte, lass das weg, wir sagen weiterhin du. Und so ist es auch geblieben, wenn man zu ihm kommt, sehr einfach. Er begleitet uns bis zur Tür am Schluss, musste er ja gar nicht tun als Papst. Das ist eine völlig natürliche, normale Begegnung. Man tauscht so ein paar Worte zunächst aus.
Der damalige Kardinaldekan Josef Ratzinger wurde schon vor Beginn des Konklaves als aussichtsreicher Kandidat für den Stuhl Petri gehandelt. Trotzdem soll es Vorbehalte gegeben haben. Der Berliner Kardinal Georg Staczynski jedenfalls konnte nicht so recht an den deutschen Papst glauben.
Ja, manchmal schon die Rede davon, wer wird wohl also das Erbe von Johannes Paul II. Annehmen. Ja. Und wenn dann, könnte es nicht ein Deutscher sein oder sowas, dann war bei vielen Bischöfen Afrikas, Asiens immer so, ein Deutscher bestimmt nicht. Ja, warum nicht ein Deutscher? Deutschland hat zwei Weltkriege eingezettelt. Ja.
Josef Ratzinger wurde im ersten Amtsjahr nie müde, an seinen geliebten Vorgänger zu erinnern. Schon am Tag nach seiner Wahl sagte er im ersten Gottesdienst mit den Kardinälen:
Dilectissimi, intimus animi grati sensus, propter divini
miseria. Meine Lieben, trotz allem überwiegt in meinem Herzen diese tiefe Dankbarkeit für ein Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit. Und ich betrachte diese Tatsache als eine besondere Gnade, die mir von meinem verehrten Vorgänger Johannes Paul II. Erwirkt wurde. Mir scheint es, seine feste Hand zu fühlen, die meine Hand drückt. Mir scheint es, seine lächelnden Augen zu sehen und seine Worte zu hören, die in diesem Augenblick besonders mir gelten. Hab keine Angst.
Nobis peculiari hoc momento destinata nolite.
Josef Ratzinger hatte ein großes Erbe angetreten. Das sagt auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn. Der muss es wissen. Schließlich kennt er den Papst aus den langen Jahren gemeinsamer Arbeit am Weltkatechismus.
Nach einem so prägenden Papst war es sicher ganz wichtig, dass sein Nachfolger wirklich er selber ist und dass er jemand ist, der ganz in sich ruht, der das Erbe von Papst Johannes Paul mit sicherer Hand weiterführt. Davon sind wir überzeugt, dass das Papst Benedikt in hervorragender Weise kann. Was heißt das, das Erbe von Papst Johannes Paul weiterführen? Das geht bei Papst Benedikt vor allem in Richtung Vertiefung. Er wird uns Schritt für Schritt und immer wieder hinführen zu den wahren Quellen, zu dem, was den Glauben trägt, was die Kirche in ihrem innersten Kern ausmacht.
Auf die Fahnen geschrieben hatte sich Benedikt XVI. Von Beginn an die Ökumene. Er selbst sagte dazu:
Plena propteria conscientia.
Zu Beginn seines Amtes in der Kirche von Rom, die Petrus mit seinem Blut getränkt hat, übernimmt sein jetziger Nachfolger ganz bewusst als vorrangige Verpflichtung die Aufgabe, mit allen Kräften an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit aller Jünger Christi zu arbeiten. Das ist sein Bestreben, das ist seine dringende Pflicht. Er ist sich dessen bewusst, dass dafür die Bekundung aufrichtiger Gefühle nicht ausreicht. Es bedarf konkreter Gesten, die das Herz erfassen und die Gewissen aufrütteln, indem sie jeden zu der inneren Umkehr bewegen, die die Voraussetzung ist für jedes Fortschreiten auf dem Weg der Ökumene.
Fundamentum omnium progressi progressum in ecumenismi via.
Im Gespräch mit den orthodoxen Kirchen scheint unter Benedikt XVI. Einiges in Bewegung gekommen zu sein. Und das Verhältnis zu den Protestanten?
Zunächst hat er eine große Anerkennung gefunden, vor allem von Seite der Orthodoxen, weil er natürlich ein ausgezeichneter und ausgewiesener
Kenner der Vätertradition ist, der auch die orthodoxe Tradition liebt und kennt. Bei den Protestanten, die haben zunächst etwas durchgeatmet, aber inzwischen doch, weil er eben auch die reformierte Theologie kennt, ein hohes Ansehen gewonnen. Er hat keine großen neuen Akzente in beiden Fällen nach meinem Urteil gesetzt. Man muss ja sehen, die Ökumene ist im Augenblick in einem großen Umbruch begriffen. Das bedeutet alles zusammen, dass sind im Augenblick keine großen, aufsehenerregenden Entscheidungen zu erwarten, sondern ruhige, geduldige Weiterarbeit und das zu bewahren, was wir schon erreicht haben.
Besonders das Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche hat sich entspannt. Dazu meint der Wiener Weihbischof Helmut Kretzel.
Vielleicht kommt ihm auch zugute, dass er eben kein Pole ist. Zwischen Polen und Russen waren immer Spannungen schon. Und schließlich, die Welt sieht auch bei dem Papst nicht ganz ab von seiner Herkunft. Und er macht es sich in einer sehr guten diplomatischen Weise.
Kretzel glaubt auch, dass sich unter Benedikt in der Kurie einiges ändern wird. Erste Schritte hat er bereits unternommen. So haben der Rat für die Migrantenpastoral und der Rat für Gerechtigkeit und Frieden seit März einen und denselben Präsidenten, den italienischen Kardinal Renato Raffaele Martino. Die zweite Zusammenlegung betrifft den Rat für den interreligiösen Dialog und den Kulturrat. Präsident beider Räte ist jetzt der französische Kardinal Paul Poupart, der bisher schon den Kulturrat geleitet hat. Beide Zusammenlegungen sind, so der Vatikan, vorläufig. Sie werden aber als erster Schritt einer grundlegenderen Kurienreform angesehen. Und außerdem, so der Wiener Weihbischof,
die Kurienreform muss schon deshalb kommen, weil eine ganze Reihe von höchsten Amtsträgern über 75 Jahre sind, nicht? Zum Beispiel der Staatssekretär, der übrigens genauso alt ist wie er. Er wird es natürlich mit großer Sorgfalt und Bedacht angehen. Auf der anderen Seite war das wahrscheinlich mit ein Grund, dass ihn die Kardinäle gewählt haben, weil er ein Papst ist, der eine solche Kenntnis von der Kurie hat, wie kein anderer Kardinal in der Welt. Und ich bin überzeugt, dass er hier jetzt schrittweise langsam vorgeht und man hört allenthalben, dass er die Kurie abschlanken will. Hoffentlich setzt er das durch. Ich nehme an, dass er jetzt vielleicht heuer noch oder im nächsten Jahr noch mehr Schritte setzen wird.